Deutschlandfunk, Kultur heute.
L'art pour l'art, die Kunst um der Kunst willen. Die Geschichte hat gezeigt, dass das eher schwierig ist. Und in der Gegenwart ganz besonders. Internationale Festivals oder Kunstschauen werden zur Bühne ideologischer und moralischer Kämpfe. Wie zurzeit bei der Kunstbiennale in Venedig, mehr dazu gleich. Kunst um der Kunst willen, das wird Berlins neuer Kultursenator wohl auch nicht für gut befinden. Er ist nämlich auch Finanzsenator. Und außerdem berichten wir darüber, wie künstliche Intelligenz den Ausbruch des Vesuvs in Pompeji vor 2000 Jahren und die Folgen rekonstruiert. Ich bin Anja Reinhardt. Einen schönen guten Tag. Geleakte E-Mails legen nahe, dass die Verantwortlichen der Kunstbiennale in Venedig schon seit etwa einem Jahr mit russischen Vertretern in Kontakt stehen, um organisatorische Fragen zu klären. Das berichtet gerade die Plattform Artnet. Russland hat seit rund 100 Jahren einen eigenen Pavillon auf dem Gelände der Kunstschau in den Giardini, wie viele andere Länder auch. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die gesamte Ukraine steht dieser Pavillon leer. Nach dem Willen des Biennale-Präsidenten soll Russland dieses Jahr aber wieder dabei sein, wenn die wahrscheinlich wichtigste internationale Kunstschau nächste Woche eröffnet. Man wolle kein Ort für Zensur sein. Der italienische Kulturminister hat das scharf verurteilt und die EU hat ihren Zuschuss von 2 Millionen Euro eingefroren. Wie politisch also ist die Biennale und sind Kunstschauen generell in den letzten Jahren politischer geworden? Darüber konnte ich mit Robert Fleck sprechen, Ausstellungsmacher und Autor einer Geschichte der Biennale im 20. Jahrhundert. Ich habe ihn gefragt, wie er diese explizite Hilfe der Biennale für Russland bewerten würde.
Ja, ich sehe das schon als sehr schwierig, wenn man das so gelinde sagt. Wenn man sagt, die Biennale ist kein politischer Ort, dann ist das grundsätzlich schon mal falsch, weil die Biennale, vor allem die Biennale von Venedig, ist ein hochpolitischer Ort. Da versammelt sich die gesamte Welt. Und was die Biennale auch sehr politischen Ort macht, ist zum Beispiel, dass die meisten Pavillons, diejenigen, die in den Giardini sind, sind nationales Territorium. Beispielsweise, ich hatte irgendwie die Gelegenheit und die Ehre, den österreichischen Pavillon zu kuratieren 2007. Da haben wir nebenan einfach einen Platz gebraucht für das Catering während der Eröffnung, weil da so viele Besucher kommen zur Eröffnung. Und dann haben wir uns die Terrasse vom serbischen Pavillon nebenbei ausgeliehen. Und das war dann eine Verhandlung zwischen beiden Regierungen, weil wir uns serbisches Territorium ausgeliehen haben.
Ich meine, von der Documenta 15 ist ja vor allem der Antisemitismus-Skandal hängen geblieben. 2022 war das. Im Vorlauf zur nächsten Ausgabe 2027 gab es auch schon öffentlich ausgetragenen Streit um politische Positionen der Findungskommission. Nun der Streit in Italien. Werden die großen Kunstschauen dann doch zum Schauplatz politischer Kämpfe, die eben nichts mit Kunst zu tun haben?
Ja, das ist schon eine Tendenz, die jetzt in den letzten, ja, vielleicht 10 Jahren, 12, 15 Jahren schon sehr stark wird. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich wüsste jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und es gibt riesigen Druck von verschiedensten Seiten in die verschiedenste Richtung. Und wie man da als künstlerischer Leiter seiner Ausstellung, wie man die Ausstellung davon frei hält, das kann ich jetzt fast nicht sagen für heute. Es gab aber diese Politisierung natürlich in früheren Phasen, als Italien faschistisch regiert war. Da war die Biennale richtig ein Propagandainstrument. Die Biennale-Besucher kennen alle in den Giardini diesen Bereich, wo es Pavillons gibt, die alle weiß sind und die ganz ähnlich aussehen. Und das ist aus dem Jahr 1934 und das sind die ganzen faschistisch regierten Staaten dieser Zeit. Und deswegen ist da dann auf einmal Serbien und Rumänien und so weiter. Und die Biennale war da immer sehr politisch, aber natürlich da jetzt die Ausstellung souverän zu halten, ist, glaube ich, eine ganz schwierige Aufgabe derzeit, weil der politische Druck von allen Seiten kommt.
Ja, wir sehen ja auf der globalpolitischen Ebene, dass der Zusammenhalt insgesamt brüchiger wird und internationale Organisationen verlieren an Relevanz. Kann man das auch auf die internationale Kunstwelt übertragen? Ich meine, wir erwischen sie gerade sozusagen auf der Manifesta, eine Kunstschau, die explizit alle 2 Jahre einen anderen Ort hat, die sich als international versteht. Also ist das tatsächlich auch zu spüren in der Kunstwelt, dass sowas wie ein internationales Verständnis brüchiger geworden ist?
Ja, auf jeden Fall, dass es große Gruppen gibt. Und natürlich in der jungen Generation ist das sehr von sehr großem politischen Engagement und wo das politische Engagement nicht mehr getrennt wird von der Kunst. Wo durchaus sehr oft die Position ist, das politische Engagement ist wichtiger als die Kunst, die wir jetzt hier zeigen. Und das ist vielleicht das Neue auch jetzt, dass einerseits politische Normen in verschiedenster Weise an Ausstellungen herangetragen werden oder sie damit überprüft werden und andererseits die Ausstellung von, auch von Künstlerinnen und Künstlern zu einem politischen Forum gemacht wird.
Aber welche Konsequenzen ziehen Sie denn als Kurator und auch Ausstellungsmacher daraus?
Ja, wenn ich habe jetzt bei Manifesta nur eine kleine Rolle im Sinne einer Historisierung ein bisschen des Ruhrgebiets. Das ist etwas ganz anderes. Aber wenn ich mit so einer großen Ausstellung nochmal zu tun hätte, würde ich jedenfalls diese Frage, wie gehen wir mit diesen Kräften heute um, die würde ich überhaupt an die allererste Stelle setzen in der Arbeitsabfolge. Ja, und bevor man noch an irgendetwas denkt, bevor man noch daran denkt, welche Künstlerinnen und Künstler man einlädt, würde ich eigentlich sagen, wie halten wir diese Ausstellung jetzt von politischen Querelen frei, nicht von politischen Fragen, aber von politischen Polemiken.
Sagt der Kunsthistoriker und Kurator Robert Fleck zur Politisierung der Biennale und der Kunstschauen allgemein. Und mit Kunst und Politik geht es weiter, denn Berlin hat einen neuen Kultursenator. Endlich. Stefan Evers soll das Amt bis zur nächsten Wahl in 5 Monaten übernehmen. Ob das eine gute Nachricht für die Berliner Kultur ist, darüber hat sich Claudia van Laak aus unserem Landesstudio ein paar Gedanken gemacht.
Eine knappe Woche nach dem Rücktritt von Kultursenatorin Sarah Whittle-Wilson hat Berlin einen Nachfolger. Der derzeitige Finanzsenator und CDU-Politiker Stefan Evers übernimmt zusätzlich die Kulturverwaltung. Bei den allermeisten dürfte diese Entscheidung einen verständlichen Reflex auslösen. Ein Finanzsenator, dessen Aufgabe es ist, das Geld zusammenzuhalten, gar zu sparen, der kann unmöglich zur gleichen Zeit ein guter Kultursenator sein. Doch für die momentane Lage im Land Berlin stimmt dies nicht. Zum einen übernimmt der CDU-Politiker das Amt nur vorübergehend. Im September wird in Berlin gewählt und eine neue Landesregierung, egal welcher Farbe, wird das Amt neu besetzen. Stefan Evers wird ein Kurzzeitkultursenator sein und könnte, selbst wenn er eine Fehlbesetzung wäre, nicht allzu viel Porzellan zerschlagen. Zumal der Haushalt beschlossen ist und deshalb eine mögliche Sparrunde gar nicht ansteht. Aber er könnte Gutes bewirken. Und da kolportiert wird, er habe langfristig gesehen Interesse am Job des regierenden Bürgermeisters, sollte es sein Interesse sein, dies auch zu tun. So braucht Deutschlands größte öffentliche Bibliothek, die Zentral- und Landesbibliothek, dringend einen neuen Standort. Im Gespräch ist der Umbau einer Immobilie am Alexanderplatz. Die Verhandlungen laufen. Wäre Stefan Evers hier erfolgreich, die Herzen der kulturaffinen Berlinerinnen und Berliner würden ihm zufliegen. Der 46-Jährige bringt auch einiges mit, das der derzeit durch die Fördermittelaffäre paralysierten Kulturverwaltung helfen könnte. Der Wirbel um nicht rechtmäßig ausgegebene Millionen für den Kampf gegen Antisemitismus, die andauernden Vorwürfe von CDU-Abgeordneten, in der Verwaltung säßen linke Antisemiten, die Arbeitsverweigerung betrieben, all das hat dazu geführt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verunsichert sind, die Arbeit der Kulturverwaltung teils blockiert ist. So drohen auch in diesem Jahr wieder mehrere Millionen Euro an Fördergeldern zu verfallen. Ein erfahrener Verwaltungsexperte, ein strukturiert arbeitender Senator wie Stefan Evers kann und muss diese Blockaden auflösen. Wichtig für das Land Berlin sind außerdem die derzeit laufenden Verhandlungen mit dem Bund über den Hauptstadtfinanzierungsvertrag. Dieser regelt, wie viel Geld der Bund dem Land zusätzlich, zum Beispiel für die Sicherheit von Staatsgästen, aber auch für die Hauptstadtkultur zubilligt. Wer da ordentlich verhandelt, kann eine Menge für die Kultur rausholen. Dass Evers jetzt für 2 Ressorts zuständig ist, also Finanzen und Kultur, macht seine Stimme gegenüber dem Bund gewichtiger. Auch Kai Wegner als regierender Bürgermeister hätte den Kurzzeitjob vorübergehend mit übernehmen können. den trifft man allerdings eher bei Hertha BSC im Stadion oder bei Florian Silbereisen im Konzert. Dann doch lieber einen Finanzsenator, der in die Oper und ins Theater geht.
Claudia van Laak zum neuen Berliner Kultursenator Stefan Evers, der auch Finanzsenator ist. Als 79 nach Christus in Pompeji die Erde bebte, waren die Menschen erstmal nicht allzu beunruhigt. Sie wussten schlicht nicht, dass der Vesuv ein Vulkan ist. Der letzte Ausbruch lag damals schon 300 Jahre zurück und war vergessen worden. Was dann passierte, gehört zu den schlimmsten Naturkatastrophen der Antike. Pompeji wurde innerhalb weniger Stunden unter Bimsstein und Asche verschüttet. Tausende Menschen starben. Es ist viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig, das den Nachkommen so viel Freude gemacht hätte, sagte Goethe über Pompeji. Dieser Satz erklärt auch heute noch die Millionen Besucher pro Jahr, die die Ausgrabungen, die Tavernen, Badehäuser und Villen in Pompeji besichtigen. Die Forschung weiß heute ziemlich genau, was damals passiert ist. Nun aber kommt noch künstliche Intelligenz dazu. Der Archäologiepark veröffentlichte jetzt ein KI-Bild, das einen Mann auf der Flucht zeigt. Täuschend echt, mit dem feuerspuckenden Vesuv im Hintergrund. Gabriel Zuchtriegel ist Generaldirektor in Pompeji. Ich habe ihn gefragt, was genau da rekonstruiert wurde.
Also wir haben zwei Opfer des Vulkanausbruchs gefunden, die es aus der Stadt rausgeschafft haben. Und der eine ist dann irgendwann kollabiert und in dieser Schicht aus heißen kleinen Steinchen umgekommen. Und der andere kam etwas später und wurde dann von dem pyroklastischen Strom erfasst, heiße Asche, toxische Gase, und starb dann dadurch. Und beim ersten war sehr interessant, dass es ganz offensichtlich war, sie haben das Skelett gefunden, einige Objekte, die dieser Mann bei sich trug, und darunter war eine große Tonvase, und damit hat er sich anscheinend den Kopf bedeckt, und das hat uns erinnert an einen Augenzeugen, Plinius den Jüngeren, der beschreibt,
in diesen beiden berühmten Briefen an Tacitus, in denen er genau das beschreibt, ja.
Und sein Onkel, der kommt dabei um, Plinius der Ältere, und er sagt, die Leute haben sich Kissen auf die Köpfe gebunden, um sich vor diesen herunterregnenden Lapilli zu schützen.
Aber was genau kann die KI jetzt der traditionellen Arbeit der Archäologie, also man gräbt vor Ort, man findet etwas und daraus können sie ja auch schon ganz viel rekonstruieren. Was genau kann die KI jetzt hier leisten?
Ja, wir als Archäologen, wir haben natürlich gleich ein Bild im Kopf. Wir hatten eine Lampe dabei, eine Tonlampe, denn es war eben dunkel, die Sonne war schon am Aufgehen, aber die Asche und der Vulkan verdunkelten den Himmel und dieser Topf, ja, das ist uns alles klar. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass der Normalmensch, sage ich jetzt mal so, dasselbe sehen kann, auch wenn wir es versuchen zu erklären. Deswegen künstliche Intelligenz, die uns hilft, diese Bilder sichtbar und zugänglich zu machen. Und auf der anderen Seite ist es dann aber für uns auch immer noch mal eine Gelegenheit, wirklich alle Details zu überdenken. Das ist ja ein Prozess, eine Art Dialog mit der künstlichen Intelligenz. Und man muss gucken, was wird da geliefert und wie können wir das verbessern oder was stimmt da noch nicht. Und das ist insofern auch eine Forschungsleistung.
Es gibt zwei Sachen, die Sie gesagt haben dazu, die ich sehr interessant fand. Nämlich einmal, dass die Datenmenge, die auch alleine in Pompeji mittlerweile vorliegt, mittlerweile so groß ist, dass eigentlich nur noch die KI das verarbeiten kann. Und die andere Sache ist, dass lieber die Wissenschaftler, also Sie und Ihre Kollegen, sozusagen die KI dafür benutzen, zu forschen, als dass es andere tun. Warum?
Naja, ich denke, das wird jetzt eine Entwicklung sein, die unsere ganze Welt verändern wird. Das schafft natürlich Befürchtungen, Angst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich, ist es schon ein enormes Potenzial. Wir haben ja heute sehr, sehr viele Daten durch die Archäologie, nicht nur in Pompeji, was ein riesiger Ort ist mit über 13.000 Räumen, sondern auch in ganz Italien und natürlich auch in Deutschland und anderen Ländern, wo gebaut wird, wo irgendwie Infrastruktur errichtet wird, kommen oft archäologische Funde zutage und das wird dann irgendwie dokumentiert. Aber dieses ganze Potenzial, was für unsere Kenntnis der Vergangenheit da drin steckt, das bleibt oft ungehoben. Und da kann die künstliche Intelligenz uns sicher helfen, natürlich immer mit menschlicher Intelligenz gepaart.
Jetzt gibt es dieses Bild, das Sie mit Hilfe von KI rekonstruiert haben, von der Flucht von diesem Mann, der sich eben diese Tonschale über den Kopf hält. Liegt dann nicht auch die Gefahr sozusagen der Disneyisierung von Pompeji und von der Katastrophe?
Ich sehe nicht so sehr diese Gefahr. Ich sehe eher eine gewisse Snobismus unter den Archäologen. Wir haben eben das alles im Kopf. Wir sehen ein paar Grundmauern und haben sofort das Haus dazu im Kopf. Die Besucherinnen und Besucher von Pompeji haben das nicht. Und das muss uns einfach klar sein, dass jede Rekonstruktion oder fast jede, auch wenn sie natürlich Risiken birgt und auch Fehler enthält, aber dass jede Rekonstruktion hilft, den Leuten da reinzukommen und dass eben viele in Museen gehen, in archäologische Stätten gehen und wirklich nicht richtig verstehen, was da jetzt eigentlich so toll ist. Und wir sollten das nicht ignorieren. Wir sollten wirklich das ernst nehmen. Und auch für Kinder und Erwachsene und Menschen mit Behinderung. Es muss zugänglich für alle sein und dabei kann das enorm helfen.
Gabriel Zuchtriegel leitet den Archäologiepark in Pompeji, wo jetzt auch mit KI geforscht wird. Seit in Pompeji gegraben wird, tauchen auch immer mehr Wandmalereien auf, teilweise atemberaubend gut erhalten, wie in der Villa dei Misteri. Und schon in der Antike waren Tiere ein wichtiges Sujet. Hunde, Hasen, Wildschweine, Panther und Fische sieht man in Pompeji. In der Kunstgeschichte wimmelt es seit Jahrhunderten von Tieren. Albrecht Dürers Feldhase, Theodore Géricault's Pferdestudien und Joseph Beuys schloss sich mit einem Kojoten ein. Die Künstlerinnen Aki Inomata und Hito Steyerl blicken nun auf das menschlich-tierische Verhältnis unter sehr gegenwärtigen Bedingungen, was die Bedrohung des Lebensraums angeht. Im Kunstmuseum Bonn sind einige dieser Arbeiten gerade zu sehen. Susanne Lurwig berichtet.
Tiere und Menschen brauchen ein Zuhause, ein Heim, in dem sie sich wohlfühlen. Und während die einen ihre vier Wände mit Beton umhüllen, tragen die anderen ihre Unterkunft auf dem Rücken. Die japanische Künstlerin Aki Inomata hat ganz besondere Behausungen für Einsiedlerkrebse entworfen. 3D-Drucke von Städten wie Tokio, New York und Santorini, die schillernd schön die Rücken der Tiere zieren. Häuser, die Luxusimmobilien gleichen, die Krebse aber nicht vom ersten Entwurf an zu schätzen wussten. Kurator Tizian Holzbach.
Dann hat sie angefangen, eben wirklich Schneckenhäuser komplett abzuscannen und dann zu drucken, dass man also die innere Struktur von echten Schneckenhäusern hat und seitdem werden die auch angenommen von den Einsiedlerkrebsen.
Einsiedlerkrebse müssen in ihrem Leben mehrfach umziehen, sei es, weil ihr Haus zu klein geworden ist oder weil sie von anderen Krebsen vertrieben worden sind. Die Suche nach dem perfekten Zuhause ist für Einsiedlerkrebse schon seit langem eine existenzielle Frage. Aber nicht die einzige.
Eben auch die Frage, was ist, wenn ich mein Zuhause zurücklassen muss, übertragenen Sinn von den Einsiedlerkrebsen auch auf Menschen, also um Themen wie Fluchterfahrung. Wenn ich sozusagen das Häuschen mit der einen Stadt zurücklassen muss, in eine völlig neue Stadt ziehen muss, dort einen Neuanfang wagen muss.
Ein Neuanfang, den auch ein Krake in der Installation Think Evolution wagt. Ihm hat Aki Inomata ebenfalls ein ganz besonderes 3D-Haus gebaut. Es besteht aus der Schale eines Ammoniten, sogenannte Kopffüßler, die ungefähr zur selben Zeit ausgestorben sind wie Dinosaurier.
My name is John Maynard Keynes. In the year 1936 I came up with a term called Animal Spirits.
Der Schauspieler Mark Waschke schlüpft in der Videoinstallation Animal Spirits von Hito Steyerl in die Rolle des Ökonomen Keynes, der 1936 den Begriff Animal Spirits geprägt hat. Ein Ausdruck der menschlichen Gier nach immer mehr und einer irrationalen Angst.
But sometimes Animal Spirits go wild.
Der Übergang von Inomatas Arbeiten zu der neuen Dauerinstallation von Hito Steyerl wirkt ganz natürlich. Auch bei Steyerl geht es um das Miteinander von Mensch und Tier, Natur und Technik. Der Film im ersten Raum verknüpft historische Szenen mit animierten Sequenzen. Gaming-Aspekte lösen sich mit Naturszenen ab. Kuratorin Friederike Fast.
Ganz typisch für Hito Steyerl werden da eben Aspekte von alternativer Landwirtschaft und Kapitalmärkte, aber auch NFTs spielen eine Rolle. Also das Analoge und das Digitale kommt hier zusammen.
Neben den eher bedrohlich wirkenden Auswüchsen des Kapitalismus taucht der zweite Raum die Besuchenden in eine ganz andere Atmosphäre. An allen Wänden sind paläolithische Höhlenmalereien zu sehen.
Man kann sich das gut vorstellen. Damals in der Höhle saßen die am Feuer zusammen und die flackernden Flammen haben diese Tierdarstellung eben animiert. Und heute bei Hito Steil hat sie das natürlich mit KI gemacht.
Die Installationen von Aki Inamoto und Hito Steil zeigen beide die Bedrohung der Umwelt durch den Menschen, aber auch Möglichkeiten, wie sich Mensch und Tier gegenseitig helfen können. Ob die Lösung ist, dass wir in Zukunft wieder mit Muscheln statt mit Münzen bezahlen oder eher am Feuer sitzen, als in die sozialen Medien zu starren, sei dahingestellt. Aber wir sollten Tiere als Teil unseres Lebens begreifen. Und nicht nur dann, wenn ein Wal plötzlich strandet oder ein Wolf im Einkaufszentrum steht.
Susanne Lurweg über Kunst von Aki Inomata und Hito Steil im Kunstmuseum Bonn. In den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske geht es jetzt um ein Kulturprojekt in Köln.
Seit 10 Jahren plant Köln ein bundesweit einzigartiges Museum für Migrationsgeschichte. Selma soll es heißen, weil der Name in vielen Kulturen vorkommt. Und der Bund und das Land NRW haben dafür Fördergelder in Höhe von 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das Museum sollte in ehemaligen Industriehallen in Köln-Kalk entstehen, einem migrantisch geprägten Stadtteil. Doch im März wurden die Pläne vorerst gestoppt aus Kostengründen. Inzwischen ist ein Alternativstandort in der Diskussion in der Kölner City, in einem bestehenden Museum, wofür die Fläche auf weniger als ein Drittel reduziert werden müsste. Das ist aber nicht der Hauptkritikpunkt von Sven Lehmann, Grünen-Politiker und Vorsitzender des Kulturausschusses im Bundestag. In einem Brief an die Stadt Köln, das Land NRW und den Bund legte er heute dar, wie wichtig der ursprünglich geplante Standort für dieses Projekt sei. Köln-Kalk stehe sinnbildlich für die Geschichte und Bedeutung von Migration für unser Land und unsere Gesellschaft, so Lehmann. Daher sein dringender Appell, Selma muss in Köln-Kalk realisiert werden, notfalls in kleinerer Variante im Rahmen der zugesagten Fördermittel. Ein Interview mit Sven Lehmann können Sie heute Abend in der Sendung Fazit hören, ab 23.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Zu einem anderen Projekt nach Berlin. Heute hat der Wettbewerb um das Denkmal für die polnischen Opfer der NS-Diktatur begonnen. Es soll in Sichtweite von Kanzleramt und Bundestag entstehen, ein gemeinsames deutsch-polnisches Projekt, natürlich finanziert von Deutschland. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer tauscht sich dazu heute Abend mit seiner neuen polnischen Amtskollegin Marta Czienkowska aus. Und wie Weimer heute gegenüber dem Deutschlandfunk betonte, kann es jetzt schnell gehen.
Die Etatmittel stehen bereit. Die Jury wird bis zum Jahresende dann entscheiden. Und wir werden im nächsten Jahr schon bauen. Also es geht jetzt zügig voran.
Außer dem Denkmal soll an einem anderen Ort noch ein Haus der Begegnung und Information entstehen. Bożena Kosakiewicz betreut das Projekt als Historikerin und sieht darin ein Zeichen, das von Deutschland nach Polen gesendet wird.
Es ist auch Bereitschaft zu sagen, wir sehen das Leid, das wir ihnen hinzugefügt haben und wir schaffen hier einen Ort, wo ihrer Verluste, ihrer Opfer gedenken könnt.
Das Projekt soll nicht nur eine Versöhnungsgeste an Polen sein, sondern ein Ort der Selbstvergewisserung und Positionsbestimmung für die deutsche Gesellschaft. Das Festival für elektronische Musik High in den Mai gibt es seit 30 Jahren und eigentlich sollte es morgen wieder starten, doch es steht auf der Kippe. Im Kern geht es um die Frage, ob das Open-Air-Festival in einem Waldstück in Ostwestfalen mit dem Schutz der dort lebenden Tiere vereinbar ist. Stichwort Störung von Brutstätten. Die Behörden hatten von den Veranstaltern eine Artenschutzprüfung verlangt, die aber aus Sicht der Veranstalter so kurzfristig nicht zu leisten ist. Ein Verwaltungsgericht hatte die Forderung der Behörden bestätigt. Jetzt muss das Oberverwaltungsgericht im Eilverfahren entscheiden.
Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. Zwei jüdische Passanten sind in London mit einem Messer attackiert worden. Die Polizei spricht von einem Terrorakt. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.